Vielleicht darf ich das doch kurz erwähnen. Wir haben noch mehr Gäste unter uns, aber die haben sich nicht unbedingt getraut, vorzustellen. Aber ich freue mich, einige bekannte Gesichter zu sehen. Ja, wir haben das letzte Mal mit Eberhard Dahm begonnen, den Jakobusbrief anzuschauen. Und ich muss euch sagen, ihr müsst unbedingt die letzte Predigt vom Eberhard hören, um diese Predigt zu verstehen, weil er hat ja schon die ersten Verse beackert und wir werden die auch relativ kurz wiederholen, aber der Eberhard hat eine hervorragende Einführung gegeben in den Jakobusbrief und das können wir unmöglich jetzt hier alles wiederholen. Deswegen in Anbetracht des großen Abschnitts Jakobus 1, eigentlich die Verse 2 bis 12, lasst uns den Text lesen und dann direkt einsteigen. Jakobus schreibt uns ab Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, oder manche Bibeln übersetzen auch Prüfungen, geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben, so wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr Lieben, der Jakobusbrief ist vielleicht in manchen Teilen nicht leicht zu verstehen. Und ich glaube auch, dass das der Grund ist, ohne mich irgendwie anschicken zu wollen, einen Luther zu belehren. Aber das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Martin Luther gesagt hat, es ist eine strohene Epistel. Weil er hat so, das war sein Bekehrungserlebnis, allein aus Gnade, allein durch Glauben. Und jetzt redet Jakobus hier viel von Werken und das passte Luther gar nicht so richtig in den Kram. Aber ihr Lieben, und das soll auch deutlich werden durch diese Botschaft, wenn wir wirklich auslegend arbeiten wollen, wenn wir wirklich das sagen wollen, was Jakobus eigentlich auf dem Herzen hatte und nicht vorschnell unsere Theologie oder unsere Schlüsse in den Text legen, dann werden wir sehen, dass auch der Jakobusbrief uns sehr viel Wohltuendes und Hilfreiches auf den Weg gibt. Überschrieben habe ich die Botschaft mit Gottes Gnade für harte Zeiten. Der Jakobus schreibt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Eberhard Dahm hat da das letzte Mal schon sehr gut begonnen. Er hat klar gemacht, dass es nicht nur um Versuchungen geht, die wir erleiden, sondern man kann es auch, und deswegen übersetzen das manche Bibeln auch richtig, mit Prüfungen übersetzen. Also jeder von uns wird nicht nur von seinem Fleisch oder von der Welt oder von Satan versucht, sondern in jedem unserer Leben kommen auch Schwierigkeiten. Das müssen gar nicht unbedingt Dinge sein, die uns zur Sünde verleiten direkt, sondern das können sogar Dinge sein, die von sich aus erst einmal gar nicht so schlecht sind, aber uns trotzdem zur Prüfung werden können. Ich werde später noch darauf eingehen. Und eigentlich geht uns das ziemlich gegen den Strich, was Jakobus hier schreibt. Denn er sagt ja, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen oder in mancherlei Versuchungen geratet. Das ist nicht normal, dass man sich freut, wenn es schwer geht. Das ist nicht normal, dass man jubelt, wenn man versucht wird oder wenn man wirklich vor großen Herausforderungen steht, ja, plötzliche Krankheit oder doch eben keine selbsterziehenden Kinder oder doch mal Streit mit Menschen, die einem sehr, sehr lieb sind, ja, und geworden sind und auch sein sollten. Und dann ist es schwer, das zu verstehen, was Jakobus hier schreibt. Freuen soll ich mich in dieser Zeit? Ich will euch gleich eine kleine Hilfe geben und daran erkennen wir, wie wertvoll es ist, wenn man genau hinschaut. Jakobus sagt nicht, freue dich in den Prüfungen. Mit keinem Wort. Jakobus schreibt, haltet es für Freude. Und das ist ein großer Unterschied. Wir sollen nicht martialisch über die schlimmen Dinge, die in mein Leben kommen, auf einmal Freude entwickeln. Das kann kein Mensch. Und Gott erwartet das auch nicht von dir. Da steht, halte es für Freude. Und das ist was ganz anderes. Denn Jakobus weiß, genauso wie der Herr, wie er uns gemacht hat, wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt. Wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Versteht ihr? Ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Ihr steht im Stau, der eine ärgert sich zu Tode und die Frau im Vorderwagen zieht noch die Lippen nach, also reduziert die Auswirkungen des Sündenfalls in ihrem Gesicht und hat die größte Freude dabei. Aber beide sind im gleichen Stau, beide wollen an die gleiche Arbeit, beide haben das gleiche Problem. Wir sind nicht das Produkt unserer Umwelt, wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Gott hat uns als interpretierende Wesen geschaffen. Und deswegen, wenn ich jetzt auch schon mich ein bisschen überschlag, deswegen ist es so wichtig, dass wir Weisheit brauchen. Seht ihr das? Er bittet doch nachher um Weisheit. Ja, warum denn? Nicht um die beste Aktie zu finden in dieser turbulenten Zeit, um das beste Börsengeschäft zu machen oder um die beste Frau zu heiraten. Du musst der beste Mann werden, würde der Wilfried jetzt sagen, um die beste Frau zu verdienen. Nein, das ist kein Kontext. Es braucht Weisheit, weil wir interpretierende Wesen sind, um die Mühsal, um die Schwierigkeiten, um die Versuchungen, um die Anfechtungen, die in unser Leben kommen, richtig zu interpretieren. Ich sage immer Paulus, und es wird mir ein paar Mal passieren, es ist aber Jakobus. Jakobus ändert nicht einmal das Thema hier in diesem ersten Kapitel. Das seht ihr, schaut nur mal zum Vers 13, ganz kurz, den behandeln wir heute nicht, ganz sicher nicht. Niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Seht ihr? Er spricht immer noch von den Versuchungen. Das heißt, er wechselt nicht einmal das Thema. Es geht dann im Vers 5 nicht auf einmal um Börsengeschäfte oder um weise Entscheidungen grundsätzlich fürs Leben. Es geht immer noch um Versuchungen. Es geht immer noch um den Moment, wo dein Leben schwer geht. Und das ist der Moment, wo du um Weisheit bitten musst. Das ist nämlich sehr schwer, mit solchen Situationen richtig umzugehen. Und das ist ein Herzensanliegen. Jakobus will uns klar machen, dass Prüfungen, dass Anfechtungen, dass Schwierigkeiten in deinem Leben keine Unfälle sind. Das ist nicht irgendwie Zufall, sondern er kann mit voller Gewissheit sagen im Vers 3, wie sollen wir es für lauter Freude halten, indem wir erkennen, und da brauchst Weisheit zu, indem wir erkennen, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Und da hat Eberhard auch schon das letzte Mal, denke ich, davon gesprochen. Prüfungen sind nicht da, um mich zu quälen. Prüfungen sind schon längst nicht da, um mich zu Fall zu bringen. Prüfungen sind dazu da, um mich zu bewähren. Also, da sehen wir so viel dran. Erstens, Gott ist offensichtlich mittendrin. Gott ist mittendrin und das soll dir Gnade geben, das soll dir Trost geben, dass du nicht sagst, ich bin alleine und keiner weiß, was hier geschieht und wahrscheinlich gehe ich bald unter. Gott ist offensichtlich mittendrin und hat ein Ziel mit deiner Prüfung, mit der Beziehung, die vielleicht so schwer ist und du dir am liebsten Flucht wünschst. Aber Flucht ist nicht die Lösung. Halte es für Freude, wenn es schwer geht. Halte es für Freude. Es ist keine Freude. Halte es für Freude. Warum? Weil Gott ist mittendrin und Gott hat einen Plan damit Und Jakobus spannt uns nicht auf die Folter, er sagt uns auch, was der Plan Gottes mit Schwierigkeiten in unserem Leben ist. Der Plan ist, er möchte unseren Glauben bewähren. Er möchte in dir etwas hervorbringen, was du aus eigener Kraft gar nicht tun könntest. Petrus im ersten Brief erklärt genau das Gleiche. Ja, er benutzt das Wort geläutert. Also ich habe selten eine Frau gesehen. Wer trägt heute eine Kette um den Hals? Ja, dürft ihr ruhig. Ja, ihr dürft euch damit schmücken, das soll nur nicht euer Schmuck sein. Das sagt Petrus. Ihr dürft euch damit schmücken, aber das soll nicht euer Schmuck sein. Aber das ist nicht das Thema. Also ihr habt eine Kette. Ist die Kette aus schwarzem Eisenerz gefertigt? Wer hat so eine Kette? Nein? Komisch. Ja, und ich habe die Silvesterfreizeit unter anderem mit ganz lieben Geschwistern verbracht, auch mit einem Goldschmied. Ja, der hat mich ein bisschen auf die Folter gespannt, was er von Beruf ist. Dann hat er mir es gesagt, ich dachte, er wäre Stahlarbeiter, aber er war Goldschmied. Und er hat mir erklärt, leider habe ich die Abkürzung vergessen, aber Degussa, dieses Wort Degussa, kommt daher, dass man tatsächlich etwas scheidet. Es ist eine Scheideanstalt, aber ich habe das ganze Deutsche irgendwas Scheideanstalt. Also Degussa, mein Gold in meiner Krone, kommt von Degussa. Das ist geschieden worden von dem ganzen Dreck, von dem ganzen Unreinen, von dem ganzen, was nicht eben zum Gold gehört. Und diese Scheidung brauchte Feuer. Und das hat dem Gold gar nicht gefallen. Das war sehr heiß, wenn man das mal übertragen sagen darf. Und so argumentiert Petrus, keiner hängt sich Eisenerz um den Hals, ja, jeder möchte was Schönes, Geläutertes um den Hals haben. Und genau so denkt unser Herr. Und da prallen Welten aufeinander. Meine Gedanken sind nicht seine Gedanken. Und meine Wege sind nicht seine Wege. Ich möchte ein schönes Leben, immer Popcorn und Sportschau. Oder Bier, ich weiß nicht, das stimmt nicht für mich, aber ja, also ich möchte es immer wohlergehen und Beine hoch und alles soll lau sein und warm und gemütlich. Aber das Problem ist, mein Schöpfer hat ein anderes Programm und mein Erlöser erst recht. Er ist nicht der Wohlstandsgott, der dir den BMW und das Popcorn und die schöne Frau und den Genuss bis in alle Ewigkeit schenken möchte. Er weiß ganz genau, was in deinem Herzen steckt. Und er möchte Heiligung. Das möchte ich aber gar nicht. Er hat ein ganz anderes Programm und er weiß auch, wie das Programm funktioniert. Das Programm funktioniert unter anderem damit, ja nicht nur, die Bibel ist größer als Jakobus 1, aber unter anderem damit, dass er dir auch nach seinem Maß wohl dosiert Prüfungen in dein Leben schickt. Der Geist hat den Herrn Jesus in die Wüste geschickt. Er hat ihm diese Prüfungen gegeben und Satan hat ihn dort versucht. Und vom Herrn Jesus können wir dort viel lernen. Deswegen, das ist längst nicht alles, was wir zu Prüfungen wissen müssen, was wir heute Morgen hier machen. Das soll nur ein bisschen Weisheit geben, dass du nicht haderst, dass du nicht murrst, dass du nicht knurrst, wenn die Prüfungen kommen, sondern dass du mal vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben den Gedanken denkst, Mensch, da ist Gott im Spiel und er hat ein gutes Ziel mit mir. Der setzt Feuer an. Und er möchte was in meinem Herzen produzieren, was ich mir nie wünschen würde, erstens, und was ich zweitens aus meiner Kraft auch nie erreichen würde. Es braucht sein Zutun, es braucht sein Eingreifen. Okay? Das ist im Grunde genommen die Einleitung. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Übrigens, und das machen wir nur nebenbei, wir werden in Versuchungen geraten und die werden plötzlich kommen. Das steckt auch alles da drin. Da steht nicht drin, es könnte sein, dass du in Versuchungen kommst. Nein, Jakobus setzt es einfach voraus. Jeder von uns wird in Versuchungen kommen. Ja, ich sage keine Namen, aber ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann gesprochen, der sich wünscht zu heiraten. Das ist sehr schön. Aber du, junger Mann, musst bitte damit rechnen, und ich gucke niemanden an, dass es Versuchungen geben wird. Das sage ich dir als Nichtverheirateter. Aber ich habe Augen im Kopf und das ist nicht nur Erfahrungstheologie, sondern ich habe auch Augen im Kopf für das Wort. Offensichtlich ist das auch mit Schwierigkeiten verbunden, wenn zwei Sünder sich so unsäglich nahe kommen. Da werden Versuchungen kommen. Ja, und deswegen, ich bitte dich, du musst dich auf deine Ehe vorbereiten. Das ist kein, wie sagt man, das ist nicht optional. Das ist Gnade. Und dann kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn junge Männer sagen, ja, ich sammle meine eigenen Erfahrungen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Schrift uns sagen will. Salomon schreibt dieses Buch der Weisheit und er sagt uns, Gott zu fürchten ist der Anfang von Weisheit und ihn kennen, Kapitel 9, ist Weisheit. Aber das ist nicht alles, was er macht. Er schenkt uns übrigens noch 30 weitere Kapitel und da erklärt er uns, was Weisheit ist. Und das, weil er weiß, wie sehr die jungen Leute, das sind nämlich alles Naive, ja, um nicht zu sagen Idioten, das ist wirklich eine legitime Übersetzung, die sind naiv, ja, die haben sich noch nicht entschieden, die wissen gar nicht, was alles auf ihr Leben zukommt, die wissen gar nicht, was für Versuchungen noch kommen werden. Und mit denen ringt er, Salomon, und dann gibt er ihnen auch Weisheit. Und ich setze mich dahin und pfeife ein Lied und sage, oh, ich habe es nicht nötig, ich brauche das alles nicht. Du hast es bitter, bitter nötig, dass du deine Nase in die Weisheit steckst, die Gott dir anbietet. Ja, also so viel zum Thema Versuchung. Sie werden kommen, ganz sicher. Du musst dich darauf vorbereiten, ganz sicher. Und Jakobus will dir hier helfen, indem du es für Freude hältst, weil Gott ist mittendrin. Er hat ein Programm damit. Und er möchte deinen Glauben bewähren. Und das Ausharren, hat Eberhard auch schon von gesprochen, soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich gehe jetzt einfach mal darüber hinweg, sonst kommen wir niemals zum Vers 12. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ihr Lieben, das ist eine klare Zusage, aber keine Zusage, wie ich es eben gesagt habe, für die beste Geldanlage. Jakobus wechselt nicht das Thema. Ja, und wir können nicht mit der Bibel einfach machen, was wir wollen. Warum bin ich da so hart an dem Punkt? Weil ich lange Zeit gedacht habe, er wechselt das Thema. Und ich habe den oft missbraucht, den Vers, und habe ihn einfach aus dem Zusammenhang gerissen und habe ihn immer mal reingestreut in das, was ich sagen wollte. Aber das dürfen wir so nicht machen. Wir müssen das sagen, was der Autor sagen wollte. Und er sagt, ihr Lieben, natürlich ist es schwer zu verstehen, dass Gott einen Weg damit hat. Natürlich ist es schwer zu glauben, dass wenn Prüfungen in mein Leben kommen, dass Gott ein Ziel damit verfolgt. Und deswegen darfst du ganz ehrlich sein mit deinem Herrn und darfst Gott um Weisheit bitten. Du darfst richtig beten, Herr, ich habe das noch nicht verstanden. Oder Herr, ich habe da immer wieder Mühe mit. Herr, ich klage immer wieder, wenn Prüfungen in mein Leben kommen. Vergib mir und hilf mir. Ich bin derjenige, der Weisheit braucht. Das ist so schön, dieses Prinzip, dass Gott erwartet nicht, dass wir Übermenschen sein sollen, sondern Gott weiß, wie schwach wir sind, und deswegen sagt er uns auch auf den Kopf zu, ich sage das jetzt einfach mal, weil ich dich anschaue, Ingrid, wenn dir Weisheit mangelt in deiner schweren Prüfung, dann sagt er einfach, bitte mich, und du darfst es einfach zurückbeten. Die Psalmen sind voll davon, dass wir, ja, viele von uns wissen nicht, wie man intime, enge Gemeinschaft mit seinem Herrn pflegt. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber dann schau dir David an, wie der das gemacht hat. Dann lies einen Psalm von David. Das ist wirklich intim. Und dann bet das einfach zurück. Genau das, was da steht. Das braucht gar nicht viel. Versteht ihr? Nimm das einfach und sag's ihm, wie es ist. Herr, ich habe nicht deine Gedanken. Und eigentlich will ich was ganz anderes. Mir strebt gar nicht danach, diese Prüfung anzunehmen. Bitte schenk mir Weisheit, dass ich verstehe, wie du tickst, dass ich verstehe, wie das Leben funktioniert, dass ich verstehe, wie mein Herz funktioniert. Schenk mir Einblick. Und ihr Lieben, Gott macht beides. Er fordert dich erstens auf, um Weisheit zu bitten, aber dann lässt er dich nicht zappeln, so auf die Art, ja, du sollst zwar bitten, aber ob ich das gebe, das will ich mir noch überlegen, sondern im gleichen Text, im gleichen Atemzug, mit dem gleichen Wort, gibt er Weisheit. Versteht ihr das? Sprüche ist das Buch der Weisheit, wird ja auch so genannt. Er fordert uns auf, weise zu werden. Er fordert den jungen Mann, den Naiven, den Törichten, den Idioten, weise zu werden, aber dann lässt er ihn nicht stehen, sondern er müht sich, Salomon, und gibt ihm Ratschluss an die Hand. Und der Ratschluss ist manchmal viel größer, als du denkst. weil wir so unbelehrt sind und weil wir die Bibel manchmal mit falschen Motiven lesen oder zu wenig lesen. Ja, ist der Waldemar Weber da? Na gut, macht nichts. Habe jetzt den Namen schon genannt, jetzt ist es zu spät. Für ihn, wir haben mal darüber gesprochen, gibt es ganz viel Weisheit, weil der handelt viel mit Autos. Wisst ihr das? Ja? Also er macht viel mit Autos, sagen wir mal so. Und ab und zu verkauft er auch mal eins. Und dann steht, oh, das ist ja der Dennis. Und der Waldemar wird es eines Tages hören. Und da steht doch glatt in den Sprüchen, schlecht, schlecht, sagt der Käufer. Schlecht, schlecht, sagt der Käufer. Und wenn er weggeht, reibt er sich die Hände. Kennst du das? Ja, da machen sie das total nieder, was du verkaufen willst, als wäre es das Übelste, dass man sowas überhaupt anbieten darf. Und wenn er weggeht, reibt er sich die Hände. Ich will euch nur sagen, der Ratschluss, die Weisheit, die die Bibel anbietet, ist manchmal so konkret und so viel weitergehender, das war der Sinn dieses Beispiels, dass wir manchmal überrascht sind, wie direkt, wie nüchtern ja, Gott uns tatsächlich dann Weisheit mit Weisheit ausstattet. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler, wir kommen jetzt zum Vers 6 und Vers 7 und Vers 8, ein schwieriger Abschnitt. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ihr Lieben, ich blätter mal ein bisschen vorwärts. Ich glaube nicht, dass Jakobus uns hier sagen möchte, dass wir einen Überglauben haben sollen. Also sprich, wo nicht ein Fünkchen von Zweifel irgendwo zu finden ist. Das kann nicht sein. Wisst ihr warum? Das widerspricht einfach dem Rest der Schrift. Und gerade wenn wir an schwierige Stellen kommen, dann müssen wir die schwierigen Stellen im Licht der klaren Stellen auslegen. Ich gebe euch ein Beispiel. Habe ich auch bei Wilfried gelernt. Johannes der Täufer. Was für ein Mann. Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, konnte er sagen. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Schuhriemen löse. Und er wird taufen, ja, mit Geist und mit Feuer. Mit Geist, die ihm gehören, und mit Feuer, die ihm nicht gehören. Johannes der Täufer hatte unglaubliche Einsicht, unglaubliche Weisheit, weil das, ich weiß, ist unwahrscheinlich viel und es ist wie ein Feuerwerk, was wir hier zünden. Es tut mir leid, aber da steckt halt so viel drin und wir müssen zum Vers 12 kommen. Die größte Weisheit, die überhaupt ein Mensch erlangen kann, ist, dass er seine Not erkennt für den Erlöser. Das ist die größte Weisheit, die du jemals erlangen kannst, dass du Hilfe brauchst, weil du vor einem lebendigen Gott nicht bestehen kannst. Das ist die schönste und die höchste Weisheit, die ein Mensch kriegen kann. Und die hatte Johannes der Täufer. Seht ihr das? Er hat ihn gesehen, sein ganzes Leben war vorbereitet auf diesen Christus. Das war sein Auftrag. Und wisst ihr, was Johannes dem Täufer passiert ist? Dann kamen Prüfungen, dann kamen Leiden. Dann wird er doch ins Gefängnis geworfen. Das passt irgendwie überhaupt nicht zu meinem Plan. Ich bin doch der Vorläufer. Ich bin doch der ihn ankündigen soll. Ich bin doch der Wegbereiter. Ich bin doch die Stimme in der Wüste. Ich gehöre nicht in dieses Gefängnis. Hier läuft irgendwas ganz falsch. Du hast einen Fehler gemacht. Und Jakobus sagt ihm ganz lieb, halt es für Freude. Es ist keine Freude, dass du im Gefängnis sitzt. Halt es für Freude. Denn Gott hat was mit dir vor. Er hat was mit dir vor. Und das ist nicht die Heilung. Das ist nicht das große Bankkonto. Das ist nicht der BMW. Das ist ein anderes Herz. Weil den BMW nimmst du nicht mit. Das Bankkonto nimmst nicht mit und das Geld nimmst auch nicht mit oder den BMW. Aber dein Herz nimmst du mit. Und da hat Gott sein Augenmerk drauf gelegt. Er möchte in dir ein ganz anderes Herz produzieren. Und das wollte auch bei Johannes den Täufer. Und lass mich zurückkehren. Und dann sitzt er da im Gefängnis und dann lässt er tatsächlich ausrichten, bist du's? Bist du's wirklich, von dem es heißt? dass er kommen soll? Also ihr Lieben, und deswegen, das sind klare Stellen, das sind eindeutige Stellen. Es gibt so viele Männer und so viele Frauen, die gottesfürchtige Männer waren und gottesfürchtige Frauen. Und natürlich hatten die auch Zweifel. Das kann niemals im Sinn von Jakobus gewesen sein. Du musst diesen Bärenglauben, diesen Heldenglauben haben, der auch nicht ein Fünkchen Zweifel in sich hat. Denkt an diesen Mann, der zum Herrn Jesus gekommen ist. Ich hatte mir es doch eigentlich aufgeschrieben. Da in Markus 9, ich habe die Stelle nicht im Kopf, in Markus 9, Vers 24, ja, denkt an dieses Beispiel, der den Herrn Jesus um seinen kranken Sohn bittet. Und dann fragt ihn der Herr Jesus nach seinem Glauben. Der fragt ihn direkt auf den Kopf zu. Und wisst ihr, wie er antwortet in Markus 9, Vers 24? Der Vater schrie und sagte, ich glaube und hilf meinem Unglauben. Das ist so schön, weil es so ehrlich ist. Und die Bibel ist ehrlich. Die ist durch und durch ehrlich. Jakobus ist schon ehrlich an den ersten Stellen. Prüfungen werden kommen. Bild dir nichts ein. Ja, schau mal in die Bibel. Du brauchst gar nicht lang lesen, ihr BKO-Schüler, dann werdet ihr schon feststellen, es ist nicht rosarot. Ja, der erste Mord passiert schon gleich auf Kapitel 4. Oder stimmt das? Ja, ich hoffe. Ja, also gleich am Anfang schon der erste Mord oder die ersten Streitigkeiten, die ersten Lügen, die ersten Sünden, gleich am Anfang. Die Bibel ist nicht rosarot, das ist nicht das Ziel, aber sie schenkt dir reinen Wein ein. Sie sagt dir die Wahrheit. Und auch hier sagt sie die Wahrheit. Natürlich habe ich immer mal Zweifel in meinem Herzen. Das ist normal. Ja, deswegen brauchst du nicht denken, du bist irgendwie anders oder du bist kein echter Christ. Das kann nicht die Bedeutung dieser Stelle sein. Nein, lest weiter. Jakobus wird dann ein bisschen konkreter und er vergleicht diesen Mann mit einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird. Also mal so und dann wieder so. Mal auf der Seite und dann wieder auf der Seite. Das ist was ganz anderes, als Zweifel zu haben. Oder er ist sogar noch strenger und sagt, es ist ein wankelmütiger Mann und er ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ich habe mir vorgenommen, weil wir wahrscheinlich sonst sowieso nie dazu kommen, euch mal ein Schaubild aus der Seelsorge zu zeigen. Und an dem Schaubild kann man viel leichter und viel besser illustrieren, was auch Jakobus wahrscheinlich im Kopf hatte, als er diese Verse geschrieben hat. So, jetzt muss ich noch wissen, was ich tun muss. Was muss ich denn tun? Du machst den Beamer an und ich habe eigentlich schon alles gemacht. Ist der Beamer an? Der Beamer ist an. Tja, das ist der Vorführeffekt. Aber wir können das Schaubild austeilen. Das ist noch viel besser. Ich habe es nämlich für alle kopiert. Ja, wenn die Technik nicht geht, pass mal auf, ich ziehe mir hier einen Stecker. Manchmal hilft das ja. Und in der Zeit teilen wir das aus. Ah, okay, dann stecke ich nochmal rein. So, da ist noch nichts. Müsste was kommen, ich starte mal die Präsentation. Schön. Geht sogar. Hat jeder so ein Blatt bekommen? Denkt auch an die Empore. Okay, aber ihr seht es ja schon hier vorne. Ja, es ist nicht ganz drauf, warum auch immer. Schade, aber ich erkläre euch das. Pass auf, ich nehme dazu in der Zwischenzeit einen Vers aus Jeremia, Jeremia 17. Denn die Schrift, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, vergleicht unser Leben ganz oft mit einem Baum. Denkt an Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, ja, noch läuft, noch sitzt und der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen. Oder denkt an Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und denkt dabei ruhig an Jakobus. Gesegnet ist der Mann, der die Prüfung, in der Prüfung wirklich auf den Herrn vertraut, der in der Prüfung wirklich mit dem Herrn rechnet, der in der Prüfung wirklich Gottes Hand dahinter sieht. Okay? Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist, Vers 8 von Jeremia 17, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Also die Bibel vergleicht unser Leben sehr oft mit einem Baum. Und deswegen sehen wir, ja, der ist ziemlich dunkel, seht ihr den grünen Punkt? Ja, so am Anfang sieht man mal kurz. Deswegen sehen wir hier einen Baum und hier drüben einen Baum. Das hier oben, die Sonne, ihr müsst euch das nachher in einem Kreis vorstellen, das geht so im Kreis. Das hier oben, die Sonne, das sollen die Prüfungen sein. Das ist die Hitze deines Lebens. Ja? Der Chef, der dich drückt an der Arbeit. Ja? Oder die Versuchungen, die in dein Leben kommen. Ja? Bilder, die die Männer zum Beispiel sehen. Ja? Das sind die Versuchungen oder die Situation oder eine Krankheit kommt in dein Leben. Das ist die Situation, in der du ausgesetzt bist. Und die Bibel sagt unmissverständlich, du wirst in schwere Situationen kommen. Halt es für Freude. Warum? Weil es Weisheit gibt für diese Situation. Das soll die Situation sein. Und das hier, diese beiden Bäume, die sollen reflektieren, wie wir mit den Situationen umgehen. Das ist der äußere Mensch. Das ist das, was du sehen kannst. Das ist das, was auch andere wahrnehmen können. Okay? Also es gibt offensichtlich die Möglichkeit, Frucht zu bringen. Es tut mir leid, dass hier so wenig Frucht sichtbar ist, aber es sollen grüne Blätter wenigstens sein. Irgendwann mal kriegen wir noch ein paar Äpfel hier rein. Ja, also es kann sein, dass wir Frucht bringen in schwierigen Situationen. Es kann aber auch sein, dass wir fruchtleer sind. Oder man müsste sogar, ich weiß nicht, ob man das darstellen kann, faule Früchte in diesem Baum hängen, ja, dass wir faule Früchte hervorbringen. Aber das ist nur das Äußere. Das ist das, was du sehen kannst. Das ist auch das, was deine Frau nachher mitkriegt. Die kriegt aber nicht mit, was sich in deinem Inneren abspielt. Und deswegen gibt es hier eine Linie. Und die Bibel ist viel mehr interessiert daran, nicht was sich äußerlich abspielt, sondern sie bietet dir Weisheit an für deinen inneren Menschen, für dein Wurzelwerk. In was ist dein Herz gegründet? Ich fange mal, so sollte man nicht anfangen, hier vorne an. Wisst ihr, vor dem Sündenfall gab es nur eine Form von Herzen. Da gab es nur ein Ziel in dem Leben von dem Adam. Und das war nämlich für Gott leben und sich für ihn begeistern. Da gab es kein zweites Programm. Da gab es kein zweites Reich. Da gab es nur einen Sinn vor 1. Mose 2. Ich möchte für Gott leben. Ich möchte mich an ihm freuen. Ich möchte zu seiner Ehre leben. Das ist der Sinn deines Lebens. Dafür hat Gott dich gemacht. Es gibt keinen Plan B. Und das war bei Adam noch so. Vor dem Sündenfall. Das ist übrigens überhaupt der Sinn des Lebens. Manche laufen ja umher und versuchen uns glaubhaft zu machen, der Sinn des Lebens sei es, gerettet zu werden. Mitnichten. Das stimmt nicht. Die Rettung ist nicht der Sinn des Lebens. Die Rettung ist unsagbar wichtig für den Menschen. Ohne Rettung ist er ewig verloren. Aber wenn die Rettung der Sinn wäre, dann hätte ja das Leben von Adam mit der Schöpfung gar keinen Sinn gemacht, weil der musste nicht gerettet werden. Der war noch ohne Sünde. Seht ihr das? Es muss einen größeren Sinn im Leben geben, als einfach nur gerettet werden. Das kann sehr selbstsüchtig sein. Der größte Sinn im Leben ist es, Gott kennen und sich an ihm freuen, für ihn leben. Deswegen kann Salomo auch sagen, Gott zu fürchten, also mit ihm rechnen, ihn aufs Bild kriegen, für ihn leben, ist der Anfang von Weisheit. Und dann in Salomon, in Sprüche 9 sagt er, und Gott kennen, ihn wirklich erkennen, wie er ist, sein Wesen, das ist nachher Weisheit. Also das ist eigentlich das wahre Leben, dass unser Wurzelwerk, unser Herz, wir leben ja aus unserem Herzen, eigentlich Gott gefallen sollte. Aber seit dem Sündenfall hat ein neues Programm in unserem Leben Einzug gehalten. seit dem Sündenfall ist was denkbar, was vorher undenkbar war. Denn seit dem Sündenfall will der Mensch sein wie Gott. Er will sich an seine Stelle setzen. Er möchte angebetet werden. Er möchte auf dem Thron sitzen. Er möchte verherrlicht werden. Und ihr Lieben, es gibt viele Probleme in unserem Leben, aber das ist das größte Problem. Die größte Not eines Menschen ist nicht Essen und Trinken, so wie Abraham Maslow das gesagt hat. Kennt ihr das? Die Bedürfnispyramide. Die größte Not eines Menschen, und ich sage das mit Bewusstsein, ist noch nicht einmal angenommen zu sein und geliebt zu sein. Wisst ihr, was die größte Not in deinem Leben ist? Deine größte Not ist Gott. Du brauchst Gott. Du brauchst ein Leben in Versöhnung mit deinem Herrn und musst wieder für deinen Zweck leben. Das ist deine Herrlichkeit. In dem Sündenfall haben wir sie verloren, alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, die wir eigentlich bei Gott haben sollten. Aber das will ich nicht. Das ist nicht in meinem Herzen drin. Seit dem Sündenfall bin ich programmiert auf Selbstverherrlichung. Ich will, dass die Menschen mich anerkennen. Ich will, dass die Autos mir dienen. Ich will, dass die Frau mich als den besten und schönsten und tollsten Mann hält. Ich will selbsterziehende Kinder. Ich will Nachbarn, die es als ein Vorrecht halten, dass sie neben mir leben dürfen. So bin ich drauf seit dem Sündenfall. Alles dreht sich um mich. Deswegen sagt der Herr Jesus auch dem Petrus, wo er ihm lehre, wie er beten soll, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sollen wir lernen. Weißt du warum? Weil mein Gebet jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist still, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist wirklich so. Dieses Programm, es tut mir leid, dass der so dunkel ist, ja, hätten die Chinesen mal ein bisschen besser arbeiten müssen. Ich habe nämlich eben neue Batterien reingemacht. Ja, da ist ein neues Programm, was eingezogen ist, ein neues Herz gekommen und das will sich eigentlich selbst gefallen. Und das steht in direkter Konkurrenz zu dem, wie Gott uns eigentlich haben will, dass wir ein Gott wohlgefälliges Herz haben sollen. Ihr Lieben, was ich euch hier sage, ist nicht meine Erfindung. Ihr sollt das prüfen. Was ich euch hier sage, ist nicht nur die Aufforderung zur Weisheit, Jakobus 1, 5, sondern das ist die Weisheit, die uns die Bibel gegeben hat. Ja, ich habe kürzlich mit dem Wilfried essen dürfen und er sagt mir ganz freudestrahlend, ja, wir haben Lukas 6 gelesen. Und da kam das gerade vor, worüber wir gesprochen haben. Der Mensch lebt, Lukas 6, aus seinem Herzen. Der Herr Jesus hat uns ganz früh schon das anvertraut. Und Salomon hat es uns auch schon anvertraut, auch in den Sprüchen. Der sagt seinem Sohn, Benny, mehr als alles in deinem Leben, bewahre was? Bewahre dein Herz. Denn aus deinem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Alles, was du willst, alles, was du wünschst, alles, was du trachtest, alles, was du an Früchten bringst nachher, an der Oberfläche, das entspringt in dem, was du wirklich willst. Aber wir haben ein großes Problem, ihr Lieben. Wir sind nämlich extrem selbstverliebt. Der Sündenfall ist größer, als du denkst. Versteht ihr? Das ist katastrophal, was da passiert ist. Und das wirkt sich aus bis in die heutige Zeit. Das ist der Grund für die Kriege. Jakobus kommt dazu. Ja, in Jakobus 4, wir haben jetzt auch nicht die Zeit dafür, aber in Jakobus 4 sagt er doch, woher kommen die Streitigkeiten? Woher kommen die Kriege unter euch? Nicht daher, weil wir begehren, Selbstverherrlichung, aber wir können es nicht kriegen. Wir wollen was haben, aber ich kann es nicht kriegen. Und dann werde ich zornig. Ja? Beispiel, Klassiker, ich kenne euch so gut und dann darf ich das auch. Der Sebastian hat einen schweren Tag gehabt, wirklich schwer. Ja, der hat einen super Chef, der ist sogar wiedergeboren, aber das heißt nicht, dass da alles rund läuft. Da gibt es auch noch immer noch diese leichten Rückfälle in das alte Leben, auch bei seinem Chef. Oder sagen wir mal, er hat einen Mitarbeiter und der weiß noch nicht so viel von Gnade. So, und das war echt ein lausiger Tag und er freut sich darauf über die Autobahn von Utrichshausen nach Hünfeld, der sehnt sich auf die Abfahrt, Fulda, ja, und dann biegt er in Magenzell ein und er träumt schon davon, die Beate, das Haus, es ist warm, es ist ruhig, die Sonne scheint, das Essen steht auf dem Tisch, sie im Abendkleid, nein, das glaubt er nicht, aber, ja, also es ist nicht böse, sowas zu erwarten, ist gar nicht böse, aber dann macht er die Tür auf und er braucht gar nicht weit kommen, bäh, bäh, da schreit schon einer, ja, in höchsten Tönen, der hat mich an den Haaren gezogen. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ja, und die Beate, die hat, da ist noch so ein leichter Brandgeruch im Haus, ja, habe ich neulich erlebt, aber nicht bei Ihnen. Da war noch leichter Brandgeruch im Haus, es war kein Brandopfer, sondern, ja, die hatten sich so malträtiert, dass sie beim Streitschlichten der Kinder wirklich das tolle Essen, was sie ihrem lieben Mann tatsächlich bereiten wollte, verbrannt hat. Das ist die Situation, in die er reinkommt. So, und jetzt entscheidet sich's. Ja, wir sind ja hier noch gar nicht hingekommen, aber ich will euch nur mal zeigen, das gibt's heute, Mensch, der ist ja immer dunkler, also das gibt's heute noch, ich bin halt zu kurz, das gibt's heute noch, ja, jetzt entscheidet sich's, was will der Sebastian wirklich? Es kann die Frucht geben und sein, ja, er wird richtig zornig. Er zeigt das nicht, weil er ist ja so ein lieber Bruder. Ja, und ja, wir kennen ihn ja alle gut. Also der zeigt das nicht, auch nicht unbedingt. Aber ihr wisst selber, vor unseren Lieben zeigen wir das als erstes. Ja, was du in deiner Familie bist, das bist du wirklich. Hier hast du alle ein Sonntagsgesicht. Ihr kennt euch gar nicht. Ihr kennt euch erst am Donnerstag, aber nicht am Sonntag. Ja, also, dann kommt es vielleicht sogar raus, er wird sogar zornig. Aber er zeigt seinen Zorn nicht, er verschwindet ins Zimmer, ja, und schlägt die Tür zu und dann sagt die Beate, was ist denn los? Ich muss arbeiten. Er hat die ganze Zeit gearbeitet und wollte eigentlich gar nicht. Ja. So zum Beispiel kann sich Zorn äußern. Oder der andere, ich weiß nicht, wer das von euch ist, der schreit am obersten Zäpfchen, ja, schreit sich die Seele aus dem Hals. Du, ich will das gar nicht alles sagen, was ihm durchs Herz geht. Ja, aber ich kann das gut, ja. Ich kenne das, wenn ich nicht krieg, was ich haben will. Ich lebe aus meinem Herzen. Und ihr Lieben, das ist die Weisheit, die Gott uns anbietet. Es geht viel tiefer. Es ist nicht einfach die Situation, das Essen angebrannt, die Kinder haben sich gestritten. Es ist nicht die Sonne, die auf meinen Baum scheint. Es ist die Wurzel, es ist mein Denken, was die schlechte Frucht hervorbringt. Deswegen dürfen wir keine Verhaltenstherapeuten werden und einfach nur den Männern beibringen, ihr müsst euren Frauen mehr Lob bringen. Ihr müsst ihnen mehr Liebe zeigen. Ihr müsst ihnen ab und zu mal ein Geschenk machen. Ich will euch sagen, wenn sich sein Herz nicht grundlegend ändert und der fängt einfach hier oben an und will hier rüber und macht seiner Frau mehr Geschenke und lobt sie immer mal, dann kann der noch genauso selbstsüchtig sein wie alle Tage vorher. Aber er hat Verhaltenstherapie gemacht. Er hat nur oben gesagt, mach das, ja, mach das und lass das. Aber die Weisheit Gottes bietet uns viel mehr an. Wir leben aus unserem Herzen. Lest das bitte selbst nach Markus 7 und Lukas 6. Ja. Nicht das, was in den Menschen reingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Menschen rauskommt, aus meinem Herzen, was ich wirklich will, das verunreinigt mich. Die Frau ist nicht das Problem, mein Herz ist das Problem. Aber preist den Herrn dafür, dass es dafür eine Lösung gibt. Er lässt sich nicht im Regen stehen. Er ist gekommen. Er ist in unseren Schmutz gekommen. Er ist in unser Reich der Selbstsucht getreten. Da gibt es einen dritten Baum in diesem Diagramm. Deswegen hat man das Drei-Baum-Diagramm genannt. Es gibt den Baum der Selbstsucht und es gibt den Baum der Gottesfurcht, dass ich um Gottes Willen lebe, was keiner von sich aus, von Natur aus will. Aber es gibt noch einen dritten Baum. Und ohne den Baum geht gar nichts. Und das ist Christus. Christus ist in diese Welt gekommen. Und Christus hat sein Leben gegeben. Und weißt du, für was? Genau dafür. Für deine Selbstsucht. Für deine Selbstverliebtheit. Weil er wusste, dass du dich nicht mehr um Gott drehst, sondern nur um dich selbst, um deine Karriere, um das, was du kriegen kannst, um das, was du auch von den Frauen kriegen kannst. Weil du selbstsüchtig bist, durch und durch. Christus weiß das. Und er liebt dich trotzdem. Das ist auch ein Mythos. Ja, Christus ist für dich gekommen, weil du so wertvoll bist. Nein. Christus ist trotzdem gekommen, obwohl ich für Christus meinen Wert völlig verspielt habe. Er ist trotzdem gekommen. Weil er dich kennt, ist er trotzdem gekommen. Weil er weiß, in was für eine furchtbare Not du bist, ist er trotzdem gekommen. Weil er weiß, wie schwach du bist, ist er trotzdem gekommen. Und er bietet dir ein neues Reich an. Und ihr Lieben, das ist nicht nur die Wiedergeburt. Wir reduzieren das Kreuz ganz oft einfach nur auf eine Hauptsache drin. Hauptsache Vergebung meiner Schuld. Und dann lebe ich so selbstsüchtig weiter wie vorher. Versteht ihr das? Dann habe ich auch Christus ganz selbstsüchtig angenommen. Ihn einfach nur als Eintrittskarte in den Himmel. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium fängt vorne an. Am Anfang Gott. Und Gott schafft dich. Und wenn er dich gemacht hat, dann bist du sein Eigentum. und dann musst du bitte schön dich nach seiner Pfeife richten. Ja, und das machen wir nicht und das will ich nicht. Und dafür hat Gott dich erlöst. Nicht einfach nur, damit es mal in der Ewigkeit gut geht, sondern damit du lernen kannst, jetzt schon heute ein Leben für diesen herrlichen, heiligen, aber auch unsagbar gnädigen, barmherzigen, mitleidigen Gott zu leben. Davon macht er dich frei. Nicht nur in der Ewigkeit, das auch, und das ist sehr wichtig für uns, von der ewigen Strafe der Sünde, sondern jetzt auch von der Macht, von diesem beherrschenden Einfluss. Ich will euch nicht sagen, dass wir wie Methodisten ja hier nie wieder sündigen werden, das will ich nicht sagen. Aber verkennt nicht die Kraft des Kreuzes für das Hier und Heute. Und deswegen sehen wir das, was sich hier unten passiert. Ich muss erkennen, was wollte ich wirklich? Was wollte ich unbedingt haben, dass ich sogar bereit war, dafür zu sündigen? Ein schönes Essen zu haben, ist nichts Böses. Aber darüber zornig zu werden und zu sagen, ich habe ein Anrecht darauf, in einer gefallenen Welt, wo vieles schiefläuft, das ist böse. Das ist mein selbstsüchtiges Herz. Also selbst die guten Wünsche können zu bösen Begierden werden. Es muss noch nicht einmal, ja, Entschuldigung, wenn ich wieder so ein Männerbeispiel bringe, die nackte Frau sein, die irgendwo in der Illustrierten an der Tankstelle liegt. Ja, das kann es natürlich auch sein. Aber selbst die guten Wünsche können zu bösen Begierden werden, wenn ich mich um mein Selbstgefallen drehe. Aber Christus macht mich frei davon, im Hier und Heute. Ich kann aufs Kreuz schauen und kann sehen, was bin ich für ein Schweinehund. Immer wieder. Vergib mir die Kraftausdrücke, aber das ist im übertragenen Sinn einer der Gründe, warum der Herr Jesus uns befohlen hat, auch heute Morgen Brot und Wein, Leib und Blut anzuschauen. Das machst du nicht einmal bei der Wiedergeburt. Das machst du dein ganzes Leben. Das musst du lernen, zu sehen, wer du wirklich bist und dich darüber auf der einen Seite einnorden, aber auf der anderen Seite freuen. Immer wieder neu freuen an Gnade. Immer wieder neu freuen an dem, was er für dich gemacht hat. Nicht darüber enttäuscht sein, dass du zum 300. Mal fällst. Zieh Weisheit an. Warum hält er dir immer wieder die gleiche Versuchung vor? Weil er will, dass du dich darin bewährst. Der will, dass du darin stark wirst. Das ist Weisheit. Und nicht, oh, schon wieder, wieder und wieder immer das. 70 Mal erwartet Gott von uns zu vergeben. Was meinst du, wie gnädig er ist, dass er dir vergibt? Das ist nicht das Problem. Deine Selbstsucht ist das Problem. Ja, ich müsste ja schon viel besser sein. Nein, du bist nicht besser. Du bist so ein selbstsüchtiger Mann. Aber du kannst besser werden, wenn du dich richtig verstehst. Und das passiert wirklich nur durchs beständige Schauen ans Kreuz. So wie du angefangen hast, mit Christus zu wandeln, Kolosser 2, Vers 6, denke ich, so wie du ihn angenommen hast, im Offenbarungseid, ich habe mich hingegeben, ich kann nichts, ich bin nichts, ich brauche dich, so wandelt jetzt in ihm. Und deswegen, schade, dass das hier unten abgeschnitten ist, aber das müsst ihr unbedingt beachten, was in Rot geschrieben ist. Ich brauche das Wissen um das, was Christus für mich getan hat. Deswegen redet Paulus im Epheserbrief in den ersten 3 Kapiteln nur von dem, was er mit dir gemacht hat. Er hat dich erwählt, nicht du ihn. Er hat sein Blut für dich gegeben, nicht du sein Blut für ihn. Und er hat sein Erbe dir verheißen, hat dir einen Heiligen Geist als Unterpfand gegeben, hat dich versiegelt damit. Und da sollst du bitte, und da bete darum, Augen kriegen, dass du das erkennst, wie groß das Heil ist, was an dir gemacht hat. Und wenn du, und das weiß Paulus, du musst das immer wieder anschauen. Du musst das erkennen, wie groß die Gnade Gottes ist, dass er nie mit dir am Ende ist, dass er auch nie enttäuscht ist, weil er weiß alles. Er ist nie enttäuscht von dir, wenn du wiedergefallen bist. Und das musst du dir anschauen, denn daraus folgt erst das, was du tun sollst in Christus. Es muss aus einem dankbaren Herzen kommen. Oder anders gesagt, nur eine große Liebe, die Liebe Christi, kann dich frei machen von deiner egoistischen, kleinen Selbstliebe, die dich reduziert auf, wie Paul Tripp das sagt, auf ein Reich von einem kleinen Wurm. Das lohnt es sich nicht, für den überhaupt anzubeten. Ja? Du bist für viel Größeres geschaffen, für den wahren Herrn zu leben. Und deswegen dieser Aufbau bei Paulus immer wieder. Erst, das sind Fremdworte und deswegen lasse ich es, du musst erst sehen, wer du bist in Christus. Kapitel 1 bis 3 im Epheserbrief. Und dann erst, ich ermahne euch, durch diese Erbarmungen Gottes, nun wandelt würdig der Berufung. Römerbrief genau das Gleiche. Die ersten 11 Kapitel klärt er, wer du bist und was Christus an dir getan hat. Und im Kapitel 12, erst so spät, kommt er drauf und fängt an, dir zu sagen, was du deswegen tun sollst. Das ist die Kraftquelle. Das Kreuz, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ich es euch einbläuen soll, aber das Kreuz ist viel mehr als einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Kreuz ist die Landkarte für das Hier und Heute. Das Kreuz ist die Kraftquelle, um mit einem, ich darf das mit euch machen, Sebastian, um mit einem Sebastian an dem Abend dann trotzdem richtig umzugehen. Ja, denn du kannst dann auch wieder mit Sünde auf Sünde reagieren, mit Zorn auf Zorn reagieren. Das Kreuz ist die Kraftquelle. Am Kreuz kann ich sehen, Mensch, so ein Opfer hat er gebracht und war notwendig, weil ich so verloren bin. Dann kann ich doch das bisschen Zorn, was mein Bruder und Mann gerade mal wieder ja, nach außen gefördert hat, hey, das kann ich gut ertragen. Das kann ich gut ertragen, weil der hat mir viel mehr vergeben. Und dann kannst du tatsächlich Böses mit Gutem vergelten. Aber bitte nicht einfach nur hier oben, ja, so christliche Ethik lehren. Du musst und jetzt bitte schöne Früchte in deinen faulen Baum hängen. Das funktioniert nicht. Das Schlimme ist, die werden für eine Zeit lang da hängen, sagt Ted Tripp, sein Bruder. Aber nachher werden sie doch faulen. Warum? Die kommen nicht wirklich aus dem Herzen, wenn du dir nur schöne Früchte antrainierst. Das könntet ihr auch wunderbar auf eure Kinder übertragen. Bitte bloß nicht denen nur sagen, tu das, lass das. Das ist Verhaltenstherapie. Sag denen, mach das Richtige. Und die müssen ihre Not, häng die Latte ganz hoch. Und dann sagen die dir, das kann ich aber nicht, Mama, und das will ich auch nicht. Und dann sagst du ihnen, du hast recht. Und ich kann es auch nicht. Ich kann auch nicht den Bösen lieben. Und ich will es eigentlich auch nicht in meinem Herzen. Und deswegen brauche ich Christus. Und Christus ist gekommen. Weiß sie aufs Kreuz damit. Geh wirklich bis unten aufs Herz. Und wir haben nun mal dieses Programm des Selbstgefallens. Christus macht uns frei davon. Wir müssen das anerkennen. Was hat mich wirklich regiert in meinem Herzen? Ja, mir soll gedient werden. Ich will ein schönes, warmes, zufriedenes Haus haben, wenn ich nach Hause komme. Aber dann muss ich erkennen, Mensch, das ist nicht das Masterprogramm. Ich bin nicht der König, der in der Mitte steht. Christus ist in der Mitte. Gott ist in der Mitte. Und wenn ich denke, oh Mensch, ich muss ja Gott gefallen, ja, dann kann man ganz anders reagieren. Dann kann man seiner Frau auch anders begegnen. Dann kann man sagen, oh Mann, du hast echt schwer gehabt. Ich habe ja nur den einen Kollegen. Da kann ich kündigen. Bei dir kann ich gar nicht kündigen. Und du hast es wirklich schwer. Du hast wirklich schwer mit den Kindern. Du hast ja den ganzen Tag ertragen. Ja, ich kann die Türen hinter mir zumachen. Ich kann Kopfhörer bei der Arbeit aufsetzen. Höre ich den Kollegen gar nicht mehr. Aber du hast die ganze Zeit dich um das Herzen der Kinder gekümmert. Kann ich auf einmal ganz anderen Blick darüber kriegen. Und ihr Lieben, das ist ein Gegeben. Wenn ich wirklich mein Herz darauf setze, Gott wohlgefällig leben zu wollen, dann wird das genauso sicher Früchte bringen, wie du sicher böse, faule Frucht ernten wirst, wenn du dir weiterhin, wenn du nur dieses Programm kennst, was die ganze Welt kennt, wo die Welt von lebt, sich selbst zu gefallen. Und die Veränderung führt nur über das Kreuz, wer Christus ist und was er für dich getan hat. Und ich glaube wirklich, dass Jakobus das kannte. Jakobus kannte diese Zusammenhänge. Das ist nicht neu. Das ist nichts Neues. Deswegen ist auch die Bibel manchmal sehr kurz im Neuen Testament. Die sagt einfach nur, ihr Väter, reizt die Kinder nicht zum Zorn und er zieht sie auf in Zucht und Ermahnung. Ja, das ist ein bisschen wenig. Aber das Einzige, was euch gesagt ist zur Erziehung, ist ein bisschen wenig, müsste man meinen, oder? Ja, aber ihr Lieben, die Erziehung fängt ja erst im Neuen Testament an. Wenn du mehr willst, dann lies die ganze Schrift zur Erziehung. In den Sprüchen steht ganz, ganz viel drin, wie man mit seinem Sohn umgeht. Da geht dir die Munition nicht aus. Ja, und so denke ich, ist es auch hier mit Jakobus. Er sagt das relativ kurz. Er sagt, hey, Glauben und Zweifel, das haben wir alle. Okay? Aber bitte sei kein, ach, dass das Ding so schwach ist, sei kein wankelmütiger Mann. Sei keine Woge, die hin und her getrieben ist. Ach, ich will doch mir selbst gefallen. Nee, ich will eigentlich Gott gefallen. Ah, aber eigentlich will ich mir selbst gefallen. Nee, ich will Gott gefallen. Ja, also eigentlich weiß ich ja, dass ich da jetzt nicht hingucken sollte. Aber nee, das ist so schön. Ja, ich darf das jetzt nicht sagen, um nicht euch zu verführen, aber für Männer, ja. Sei nicht ein wankelmütiger Mann. Dann erwarte nicht, dass du was kriegen kannst. Du musst, und das weiß Jakobus, du musst alles in die Waagschale werfen. Und die Waagschale heißt, leb um Gottes Willen. Setz alles auf Christus. Nimm diese paar wenigen Jahre, die du hier hast, und freu dich dran, dass Christus dich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Aber freu dich auch dran, dass er dich jetzt frei macht von diesem selbstsüchtigen Leben und dich hinführen möchte zu einem ganz neuen Leben. Und du kannst nicht das kriegen, was dich wirklich stillt, was dich wirklich zufrieden macht, was dich wirklich glücklich macht in deiner Selbstsucht. Du kannst es nicht kriegen. Und ihr alle wisst das. Deswegen kriege ich die Geschenke zu Weihnachten. Wer hat ein schönes Geschenk bekommen, ihr Kinder? Sind ja alle weg. Cornelius, jetzt seid ihr so viel gefragt worden. Hast du schöne Geschenke bekommen? Ja. Aber du hast es alles schon erlebt, oder? Da leuchten die Augen Weihnachten und da ist ein neues Geschenk da. Und zu Ostern weiß man gar nicht mehr, was man Weihnachten bekommen hat. Das nutzt sich alles ab. Alles, was aus dieser Welt kommt, die Kinder lernen das schon und wir lernen das auch. Das nutzt sich ab. Christus, die Freude an ihm, was er ist, was er getan hat, sein Erbarmen, seine Liebe über uns, das nutzt sich nicht ab. Und der Weg ist schwer, sich selbst zu verleugnen, für einen anderen zu leben. Aber am Ende ist er richtig süß. Und der andere Weg, sich selbst zu gefallen, der scheint am Anfang ganz süß. Das ist auch bei den Drogen und beim Alkohol so. Am Anfang sieht es ganz süß aus. Aber am Ende ist das sehr, sehr bitter. Ja, das müsst ihr euch wie ein Y hier vorstellen. Und es scheidet sich am Kreuz. Setz alles auf eine Karte. Sei total entschieden. Sag dir jeden Morgen neu, Christus, du darfst ehrlich sein, da haben wir drüber gesprochen. Du kennst meine Selbstsucht. Du kennst mein Herz. Ich bitte dich, schenk mir Weisheit. Schenk mir Einblick in mein Herz. Schenk mir Verständnis, wo ich selbst wieder mein altes Reich bauen wollte, wo ich mir selbst dienen wollte. Bitte, hilf mir, auf der anderen Seite zu leben, mit einem Herzen zu leben, was wirklich um deinetwillen da ist, was dich ehren möchte, was dich lieben möchte. Und du wirst nicht enttäuscht werden. Ganz im Gegenteil. Das wirst du in alle Ewigkeit tun. Ganz egal, ob es noch ein Jahr ist, ob es noch 10 Jahre sind, ob es noch ein halbes Jahr ist, ob es noch 40 Jahre sind. Natürlich wünsche ich mir nicht, früh zu sterben. Aber das Leben hier ist nicht das Entscheidende. In der Ewigkeit wirst du nur noch das tun. Du wirst dich um ihn drehen. Und du wirst sehen, wie schön das ist, dieses Lamm, was deine Schuld getragen hat und was bis in alle Ewigkeit diese Mahlzeichen tragen wird, als Erinnerung daran, dass du ewig Grund hast, dieses Lamm anzubeten. Er ist würdig zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke und Lobpreis. Er ist würdig und du läufst niemals falsch, wenn du alles auf eine Karte setzt. Wenn du dein ganzes Leben wirklich um seinetwillen leben willst und nicht mehr dieser Lüge Satans, verherrliche dich selbst und diene dir selbst. Ja, er enttäuscht dich nicht und das will Jakobus uns mit Weisheit an dieser Stelle auch mit auf den Weg geben. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Amen.